Guten Morgen. Möchten wir unseren Text lesen aus Römer 8, Kapitel 5, Römer 8, Verse 5 bis 14. Römer Kapitel 8, Verse 5 bis 14. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leibe lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Die Welt zerfällt in zwei Lager. Das haben wir doch alle schon oft gehört. Als ich kleiner war, habe ich die Welt aus einem ganz bestimmten Blickwinkel gesehen. Für Kinder scheint es oft zuzutreffen, dass sie die Welt in Kinder und Erwachsene einteilen. Und das scheint manchmal der größte Unterschied für sie zu sein, den es gibt. Später an der Uni habe ich ganz andere Menschen gesehen mit anderen Blickwinkeln. Da gibt es zum Beispiel die Feministen. Und die bieten bei uns Kurse an und Kalender und Literatur und bemühen sich überhaupt auf verschiedene Weisen, ihre Weltsicht zu verbreiten. Und wenn man ihnen ein bisschen zuhört, bekommt man den Eindruck, dass der einzige Unterschied, den es gibt, der einzige Unterschied, der in der Welt was zählt, ist der zwischen Frau und Mann. Und den wollen sie vor allem an den für sie günstigen Stellen ausmerzen. Es gibt wieder andere, die in der Welt nur arm und reich sehen. Schwarz und Weiß, Ost und West oder wie es hier in unserer Gegend ist, Bayern und Preußen. Und so leben Menschen in diesen Mustern drin und schauen aus dieser Sicht die ganze Welt an. Aber sie sehen nicht das Wesentliche. Alle diese Unterschiede sind völlig nebensächlich und völlig unbedeutend verglichen mit dem, was uns verbindet. In Römer Kapitel 3, Verse 22b bis 24, Römer Kapitel 3, Verse 22b bis 24 lesen wir, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Unabhängig, wer du bist, arm und reich, schwarz oder weiß, Bayern oder Preuße, jeder hat gesündigt und wird nur durch Gott gerechtfertigt. Und alle diese Unterschiede, die die Menschen machen, sind völlig nebensächlich und sinnlos, verglichen mit dem wahren Unterschied, den Jesus selbst in Johannes Kapitel 3, 36 ganz deutlich macht. Da sagt er, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und hier geht es nicht mehr um Nebensächlichkeiten. Hier geht es um das Leben. Und es gibt keinen größeren Unterschied als zwischen Leben und Tod. Es geht um alles oder nichts in unserem Leben. Wenn wir Jesus annehmen, erleben wir die Wiedergeburt. Und wir werden gerechtfertigt durch seine Gnade. Und das hat gewaltige Konsequenzen. Der an Jesus glaubt, ist mit Christus gekreuzigt. Er ist im Anspruch des Gesetzes gestorben. Er ist auferweckt mit Christus, hat ihn angezogen, ist von Gott erkannt, auserwählt, vorherbestimmt, berufen. Seine Sünden sind ihm vergeben. Er ist durch das Blut Christi vor Gott gerecht geworden und er wird für seine Sünden nicht gerichtet. Er hat ewiges Leben, hat himmlisches Bürgerrecht, ist geheiligt, hat als sein Kind Frieden mit Gott und freien Zugang zu ihm. Er ist Miterbe Christi und, was wir heute an Pfingsten genauer betrachten wollen, der Wiedergeborene hat den Heiligen Geist. Gott übertreibt nicht, wenn er in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17 sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und wenn das alles aber stimmt, müssen wir auch sehen, dass der Nicht-Wiedergeborene genau das nicht hat. Er ist im Anspruch des Gesetzes nämlich nicht gestorben. Seine Sünden wurden ihm nicht vergeben. Und er wird für sie gerichtet. Er hat kein Bürgerrecht im Himmel. Er hat keinen Frieden mit Gott, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm, wie wir gelesen haben. Er hat das Leben nicht und er hat auch nicht den Heiligen Geist. Und wenn du dich noch nicht für Jesus entschieden hast, dann warum machst du das nicht heute? Worauf wartest du? Gott bietet dir das Leben an. Du kannst entweder alles haben oder nichts und Gott bietet dir einfach alles an. Die Bibel lehrt, dass jeder Gläubige den Heiligen Geist hat. In Vers 14 in unserem Text aus Römer 8 und in Vers 14 lesen wir, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und in Vers 9 lesen wir, wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Du kannst nicht zu Jesus gehören und gleichzeitig den Heiligen Geist nicht haben. Du kannst auch nicht den Geist haben, aber nicht zu Jesus gehören. Glaube und Heiliger Geist gehören zusammen. Und Gott hat uns seinen Geist als Geschenk gegeben. Wir haben ihn nicht verdient und wir können ihn auch nicht verdienen. Und das ist auch der Grund, warum nicht nur einige Auserwählte oder Elite-Christen den Heiligen Geist haben, sondern wirklich jeder, der durch sein Blut erkauft ist. Aber wir müssen uns fragen, wozu hat uns Gott den Geist gegeben, wenn doch alles bei der Bekehrung geschehen ist, wenn wir doch mit der Bekehrung alles empfangen haben? Wozu brauchen wir jetzt noch zusätzlich den Heiligen Geist? Wir sind ja schon errettet. Die Tickets in den Himmel sind ja schon gelöst. Wir haben ja schon alle guten Gaben bekommen. Wozu brauchen wir noch den Geist? Und hier müssen wir tiefer fragen. Wozu hat uns Gott denn errettet? Wozu berufen? Wozu hat er uns geschaffen? Er möchte, dass wir leben. Er möchte, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und immer mehr von ihm erkennen, ihm immer ähnlicher werden und ihn loben und anbeten. Er möchte, dass wir reifen, Früchte bringen, anderen Menschen ein Segen sind. Er möchte, dass wir nicht sündigen und unseren eigenen Begierden nachlaufen, sondern seinen guten Willen erkennen und tun und ihn damit ehren. Aber wie kann das geschehen? Wie kann aus einem geistlichen Baby, aus einem neugeborenen Christen, ein reifer Christ werden? Aus unserer eigenen Kraft wird uns das nie gelingen. Aber der Heilige Geist lebt in uns, um uns dabei zu helfen. Und das macht auch in unserem ganz praktischen Leben einen großen Unterschied, ob wir den Geist haben oder nicht. Nicht nur in unserem Stand vor Gott, sondern auch in unserem praktischen Leben. Und wie wirkt sich dieser Unterschied aus? Es gibt sehr viele Dinge, die der Heilige Geist tut, worauf man eingehen könnte. Der Schorsch hat gesagt, man könnte das ganze Jahr über den Heiligen Geist predigen. Aber ich würde sagen, wir beschränken uns auf den Text und die Gedanken, die uns da vermittelt werden. In Vers 5 lesen wir, denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, wer ist denn das? Das sind diejenigen, die nicht bekehrt sind. Und sie trachten natürlicherweise auch nach dem, was dem Fleisch entspricht, was ihrer Natur entspricht. Geld, Macht, Ruhm, Karriere, Beziehungen, Schönheit. Solche Dinge machen ihre Bestrebungen aus. Danach trachten sie. Dafür leben sie. Diesen Begierden sind sie ausgeliefert. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, das sind die echten Gläubigen, trachten nach dem, was dem Heiligen Geist entspricht, sagt uns die Bibel. Und hier sehen wir eine wichtige Wirkung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist verändert unser Denken, unsere Bestrebungen, unsere Ziele. Unsere Ausrichtung wendet sich weg vom Fleischlichen hin zum Geistlichen. Aber das ist nicht nur etwas, wo wir uns zurücklehnen können und einfach den Heiligen Geist beobachten können, wie er in uns wirkt. Das ist etwas, wo wir sehr aktiv mitarbeiten können. Wie schaut es in deinem Leben aus? Gibt es bei dir Bereiche, wo Betreten verboten steht? Wie schaut es aus mit deinen Finanzen? Denkst du, das ist mein Geld, das habe ich verdient und ich mache damit, was ich will? Oder lässt du Gott bestimmen? Wie schaut es mit deinen Beziehungen aus? Der Heilige Geist ist Gott und damit allmächtig, wie wir von Woody gehört haben. Aber er wird uns in der Bibel als ein sehr sanftes Wesen dargestellt. Er bricht nicht bei uns ein. Er steht und klopft. Und wo immer er willkommen ist, nimmt er gerne Wohnung und träumt auf. Wie schaut es mit deiner Karriere oder überhaupt mit deinen Zielen aus in deinem Leben? Wo siehst du dich in 5 Jahren? Wovon träumst du, wenn du wach liegst? Hast du nur Pläne, dein Reich zu bauen? Oder willst du Gottes Reich bauen? Wer sitzt auf deinem Thron? In Matthäus Kapitel 6, Vers 33 lesen wir: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Und wenn du dich zuerst um Gott kümmerst, dann wird er sich um dich kümmern und er wird dich nicht vergessen. Wenn wir weiter lesen im Text: Denn das Trachten des Fleisches ist Tod. Das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Der Kern des Fleisches ist: Es ist mein Leben und ich mache damit, was ich will. Mein Wille geschehe. Ich bin mein eigener Gott. Diese Einstellung und diese Natur widerstrebt Gott und ist Feindschaft gegen Gott, wie uns der Text sagt. Jemand, der nach seinen eigenen Vorstellungen lebt, unterwirft sich ja offensichtlich dem Gesetz Gottes nicht, sondern er zieht es vor, seinem eigenen Fleisch versklavt zu sein. Und das gefällt uns nicht. Gott hat uns nicht zur Sklaverei geschaffen, dass wir unserem Fleisch untertan sind und jeder unsere Begierde nachlaufen müssen. Gott hat uns zur Freiheit geschaffen. Und die wahre Freiheit finden wir nur bei Gott selbst. Um es noch klarer zu sagen, im Vers 8: Jemand, der nicht wiedergeboren ist, kann Gott nicht gefallen. Es geht nicht nur darum, dass er nicht will. Selbst wenn er das wollen würde, hätte er nicht die Kraft dazu. Weder gute Absichten, noch gute Taten, noch irgendwelche religiösen Ordnungen können uns irgendwie Gott wohlgefälliger machen. Wir können bei ihm mit solchen Dingen nicht punkten. Das Einzige, was bei ihm zählt, ist, ob du auf seiner Seite bist oder nicht. Aber der Heilige Geist, der in denen wohnt, die wirklich gläubig sind, er hat diese Kraft. Er hat die Kraft, Gott zu gefallen. Paulus sagt es uns im Galaterbrief 5, 16 ganz deutlich. Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Und wenn wir im Geist leben, dann leben wir, wie es Gott gefällt. Und schauen wir mal in unser Leben. Was ist der große Unterschied zwischen deinem Leben und dem deiner ungläubigen Nachbarn, zwischen deinen Bestrebungen und deinen Zielen und dem deiner ungläubigen Kollegen? Gibt es da wirklich einen großen Unterschied? Verse 10 und 11. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Man könnte diskutieren, dass der Leib ja jetzt technisch noch nicht tot ist. Aber eines ist sicher, wir sind alle dem Verfall preisgegeben. Und wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, dann wird keiner von uns dem Grab entkommen. Unser Geist aber lebt, weil er die Gerechtigkeit Christi angerechnet bekommen hat. Und wir können uns sicher sein, dass der, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch uns auferwecken wird. Und diese Perspektive zu haben, ist ganz wichtig. Der gleiche Paulus schreibt uns in einem anderen Brief, im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 15, Vers 32b, wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wenn es keine Ewigkeit gäbe, wenn wirklich dieses Leben hier das Einzige ist, was wir jemals haben werden überhaupt, dann macht das alles keinen Sinn. Paulus sagt uns das deutlich, dann hauen wir vor den Putz, dann essen wir und trinken, denn morgen sind wir tot. Aber weil das nicht so ist und weil der Grab für niemanden das Ende ist, deswegen sollte unsere Perspektive anders sein. Unsere Augen sollten auf die Ewigkeit gerichtet sein. Wie schaut es bei dir aus? Hast du die Ewigkeit im Blick? Und in den Versen 12 und 13 lesen wir, so sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Was ist jetzt das Fazit, das wir hier ziehen können? Wir schulden dem Fleisch nichts. Das Fleisch hat nie etwas für uns vollbracht. Das Einzige, was es uns bringt, ist Verderben. Aber Gott schulden wir unser Leben. Er hat für uns alles gegeben. Er hat uns erlöst. Und ihm sollten wir dienen. Wir können nur einem von beiden dienen, wie uns Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und wir können nicht gleichzeitig Gott dienen und dem Fleisch. Der Geist lenkt aber unser Sinnen auf Gott und bewirkt, dass unser Leben hier auf Erden auch in Ewigkeit zählt. Und wenn wir alle diese Dinge sehen, was der Heilige Geist in uns wirkt. Er wirkt noch viele andere Dinge, wie gesagt, von denen uns auch in der Bibel berichtet wird. Aber wenn wir sehen, dass der Heilige Geist in unserem Leben uns weiterhelfen möchte, er möchte uns helfen, reife Christen zu werden, dann sollten wir dem Heiligen Geist auch die Möglichkeit dazu geben. Das, was den Heiligen Geist auch noch hindern kann, in deinem Leben zu wirken, ist, wenn du zum Beispiel Sünde in deinem Leben tolerierst. Der Heilige Geist ist ja Gott und er ist heilig. Und ihm ist es nicht angenehm, in der Nähe von Sünde zu sein. Natürlich bleibt es auch im Leben eines Christen, auch in meinem Leben nicht aus, dass ich sündige. Aber das Wichtige ist, dass wir nicht sagen, ja, dabei bleibt es jetzt, ich kann nicht anders, sondern wichtig ist, dass wir damit zu Gott kommen und ihn um Vergebung bitten. Dass wir die Sonne nicht untergehen lassen, solange wir nicht Frieden gemacht haben. Und dann kann der Heilige Geist wirken. Und was wir noch ganz aktiv tun können, ist, wenn wir, wie es die Bibel uns sagt, Gottes Wort reichlich in uns wohnen lassen. Wenn wir wissen wollen, was der Heilige Geist uns sagt, dann müssen wir nicht versuchen, irgendwelche Gefühle aus uns rauszuquetschen, irgendwelche Gefühle hervorzubringen. Das Einfachste, was wir tun können, ist, sein Wort aufzuschlagen. Denn der Heilige Geist war es, der Männer wie Mose, Matthäus, Markus, den Paulus geleitet hat, eben diese Worte hier aufzuschreiben. Und wenn du wissen willst, was der Heilige Geist zu sagen hat, dann sollte die Bibel deine erste Quelle sein. Denn hier sagt er schwarz auf weiß, was er zu sagen hat. Ich möchte mit zwei Bibelstellen schließen. Das erste ist in 1. Korinther, Kapitel 1, Verse 4 bis 8. 1. Korinther 1, Kapitel 4 bis 8. Verse 4 bis 8. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch festmachen wird bis ans Ende, so dass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Und Galater, Kapitel 5, Vers 25. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Dankeschön.